Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um einen kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Heute bin ich bei der Monika Vorlig-Siebold, und zwar privat bei ihr daheim als Gast in Biel. Monika Vorlig-Siebold ist 75, ihr Mann ist 81 und er hat vor 6 Jahren oder 6,5 Jahren Diagnose Krebs bekommen. Vorab zuerst mal, Frau Vorlig, wie geht es euch?
Ich darf sagen, mit all dem, was wir erlebt haben, geht es mir eigentlich gut.
Und euer Mann?
In Anbetracht dessen, was schon passiert ist, denke ich auch, würden beide sagen, es geht uns im Moment gut.
Was hat zu der Diagnose geführt? Hat es Anzeichen gegeben oder ist das plötzlich gekommen?
Ich würde meinen, es ist für uns zwei eigentlich plötzlich gekommen. Er hat vor 50 Jahren, dazumal waren es 44, 45 Jahre gsi, hat er einmal eine Augenoperation gehabt. Man hat musste das eine Auge rausnehmen, weil er hat hinter dem Auge einen Tumor gehabt. Und anscheinend, das vermutet man nach so langer Zeit, und das ist ja in Kanada passiert, in dem Jahr, wo ich ihn auch kennengelernt habe, im 1974.
Der hat in Kanada gelebt und seit erst anschliessend in die Schweiz zurückgekommen.
Das ist korrekt. Mein Mann ist seit dem 68, er ist ein Prager, ist im 68 nach Ottawa gekommen. Und ich bin durchs EDA in Bern, bin ich auf die Schweizer Botschaft gekommen im 1974. Und dort habe ich ihn kurz danach, einige Wochen, schon kennengelernt und habe gewusst, dass er im Februar eben die Augenoperation hatte, eben wegen dem Tumor hinter dem Auge. Und er hat aber da bereits schon ein Plastikauge gehabt, wo man eigentlich, ja, man hat das nie beachtet. Das war immer so fantastisch gemacht. Das ist ja auch ein Glück. Und bei dieser Operation vermutet man, dass sich dort eine Metastase abgesetzt hat auf die Leber. Und die Metastase auf dieser Leber hat dahin geschlummert, ich kann sagen 45 Jahre, bis sie dann an dem 1. Juni in 2018 ausgebrochen ist, explodiert ist in seinem Bauch.
Also das heisst, das ist eigentlich wie eine Überraschung gekommen.
Ja.
Und niemand hat können voraussehen, dass so ein Tumor hinter dem Auge könnte in der Leber eine Metastase verursachen. Wie sind dort Ärzte damit umgegangen?
Das Lustige ist ja in dieser Tragik, dass die Ärzte selbst in der Insel oder da im Spitalzentrum Biel, die haben sich nicht können erklären, was jetzt das soll. Weil sie sind hundertprozentig sicher gewesen, es ist kein Leberkrebs. Wir mussten von der Leber, es war ein Drittel, hat man weggeschnitten. Die regeneriert sich ja wieder. Und wie gesagt, wo wir dann zum ersten Besuch im Spitalzentrum aufgegangen sind, hat uns der Professor gefragt, sind Sie einmal krank gewesen, Herr Vorlig? Weil wir sind hundertprozentig überzeugt, es ist kein Leberkrebs, sondern es ist bösartigen Hautkrebs. Und wir sind also wie vom Schlag getroffen gewesen. Was? Hautkrebs, das hat man doch normalerweise auf der Oberfläche der Haut. Und dann hat er uns erklärt, nein, jedes Organ hätte Partikel von der Haut. Und deshalb haben sie sich nach all dieser langen Zeit haben sie sich erklären lassen, das muss das gewesen sein. Eben die Metastase ist gewandert, auf die Leber gekommen, hat dort geschlummert, die 44, 45 Jahre, bis sie explodiert ist. Und für uns, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, es ist eigentlich aus dem heiteren Himmel gefallen.
Was macht so eine Diagnose mit dem?
Es lähmt. Sagen wir, eben, man ist sprachlos. Man muss sich irgendwie zuerst fassen. Wohl wissen, das Leben geht ja weiter. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, was wir jetzt da machen können aus dieser neuen Situation. Aber es ist also schon wie ein Hammer eingefahren. Das kann ich also schon sagen.
Auf der einen Seite euer Mann, der die Diagnose hat bekommen, was ist für ihn das Wichtigste gewesen. Er ist Ingenieur, Techniker, das heisst, vielleicht geht er sehr rational mit so einer Diagnose um.
Das ist so. Das muss ich wirklich betonen. Er nimmt das auf, sagt, aha, das ist es, stellt vielleicht noch Fragen oder will noch etwas wissen, ja, wie geht es jetzt weiter, was sind meine Möglichkeiten. Ja, ist genial. Also ich wäre da sicher mehr am Verzweifeln, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber bei ihm merkt man dann, ja, ist der Techniker, eliminieren, was mache ich, wie kann man das korrigieren, was habe ich für Möglichkeiten. Ja, es ist schon ein bisschen in die Richtung gegangen.
Es hat Operationen gebraucht. Mal eine erste bei der Leber, wo offensichtlich das Geschwür, der Tumor war. Was für andere Therapien sind denn noch notwendig geworden jetzt?
Jawohl, angefangen hat es dann und es war wirklich ganz schlimm gewesen an dem 1. Juni im 18. Er ist dann sofort in der Insel operiert worden. Und nachher hat er, dass ich es kann ein bisschen zusammenfassen, würde ich sagen, er hat insgesamt in diesen 6,5 Jahren hat er 2 Operationen, also den Bauch aufgemacht. Dann hat er 66 Immuntherapien in Biel, alle 3 Wochen. Dann hat er 2x 28 Bestrahlungen da in Biel, das macht 56. Und jetzt ist er bei Gott, gestern hat er am Unispital Basel die 40. Immuntherapie wieder gehabt.
Wie haltet man das alles aus?
Das ist eine gute Frage. Ja, es ist auch, wie soll ich sagen, es ist grossartig, muss ich sagen, von meinem Mann. Er ist mir schon ein Vorbild. Gut, er schwätzt ja eigentlich auch nicht drüber. Sein Kommentar ist einfach, ich mache voll mit. Ich bin dankbar für, sagen wir, die Pflege der Ärzte, vom Personal, dankbar der Medizin gegenüber. Aber eben, er nimmt das einfach auf sich. Er sagt, ich mache mit, solange es geht. Ich will ja morgen noch nicht müssen sterben. Und so gibt es nur eins, das zu akzeptieren. Und ich bin dabei.
Und was macht es mit euch?
Aha, ja, das ist dann eigentlich die ersten, was soll ich sagen, 5 Jahre von meiner Betreuung mit Befürchtungen, gewissen Ängsten, Zweifel, einfach das Auf und Ab von einem PET-CT zum anderen. Es wird einfach nicht besser, aber es ist ja doch noch besser, als wenn alles nicht mehr wirken würde. Aber ich habe dann leider Gottes vor einem Jahr, das war das letzte Jahr gewesen, im September, habe ich dann also einen immensen Schwächezustand erlitten. Ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist schleichend gekommen. Also, ich bin einfach müde geworden. Müde. Ich habe auch gemerkt, mein Mann, das ist ja klar, unser Nervenkostüm ist nicht mehr geschnürt. Das ist Look, unsere Nerven sind nicht mehr zum Besten. Sowohl im Sinne wie auch meine. Und ich habe dann einfach irgendwie gemerkt, wenn er mich dann angefangen hat zu korrigieren, zum Beispiel auf einem Parkplatz. Ja, warum nimmst du jetzt diesen Parkplatz und nicht das App? Oder warum hast du jetzt da abgebogen? Da musste ich einfach sagen, hallo, also es führen verschiedene Wege nach Rom und ich bin ja die Chauffeusin und ich entscheide. Und das ist mir dann mit der Zeit, ich habe natürlich gespürt, er hat sich auch verändert durch seine Krankheit. Aber auch ich, muss ich leider auch sagen, habe mich auch verändert. Und eben, es ist nicht immer einfach. Meine Nerven hatte ich auch schier mitgekommen. Und jedenfalls habe ich ihm dann einfach gesagt, schau schon, so geht es einfach nicht. Ich habe Mühe, dich zu ertragen, korrigiere mich nicht. Mein Ziel ist, den Weg können mit dir zu gehen. Ich hätte ja nicht müssen, zum Beispiel in diese Dinge begleiten, in die Strahlentherapie. Aber ich habe das wollen, ich habe Zeit und habe gedacht, ich will Teil seines Weges mit ihm gehen. Es ist nur um das gegangen, oder? Aber nein, da habe ich gespürt, ist das eine Unzufriedenheit bei ihm oder hat er einfach gewisse Ängste? Aber eben da er ja nicht wahnsinnig redet darüber, bin ich ja schon eigentlich viel allein gewesen mit meinem Gedankengut. Und irgendwie, ich habe einfach nicht mehr mögen. Bin immer, wie soll ich sagen, müder geworden, bin zum Teil am Mittagessen, habe nur noch so im Teller umeinander knuddert, bin noch eingeschlafen, dann musste ich wieder liegen, 2-3 Stunden. Und eben, das Verrückte ist, ich habe immer mehr Muskelschmerzen bekommen. Ich habe gewusst, ja, es ist nicht mehr gut, ich muss etwas machen. Und einfach nur noch müde. Und dann musste ich zum Notfallarzt.
Jetzt aber geht es euch wieder besser.
Jawohl. Seit dem Februar bin ich schmerzfrei, weil eben der Erschöpfungszustand hat mir dermassen Muskelschmerzen ausgelöst, dass das laut Hausarzt weg meinem Alter, eben 75 jetzt gerade war, dass mir das eine Polymyalgie-Rheumatika ausgelöst hat.
Also eine spezielle Form von Rheuma, also ja. Weichteil-Rheuma.
Mhm. Richtig, wie Sie sagen, das ist das Rheuma in den Weichteil, das wandert. Und ja, ich bin mir wirklich vorgekommen wie eine Ruine von 47 Kilo, das darf ich sagen. Ich habe ja die Arme nicht mehr lupfen. Also nicht jeden Tag 24 Stunden, aber einfach vor allem an den Vormittagen habe ich mich nicht mehr bücken, die Haare nicht mehr strählen. Einfach, ich war total angewiesen auf meinen Mann.
Also plötzlich haben sich die Rollen verändert.
Ja, eigenartig.
Die sind nicht mehr die Pflegende gewesen, sondern die Pflegte. Hat das auch für Beziehungen einen positiven Effekt gegeben?
Denke schon. Überhaupt die ganze Zeit, kann ich sagen. Mein Mann ist natürlich tot verschrocken ab mir. Hat dann gefunden, ich bin mir das gar nicht gewöhnt von dir. Hat gesagt, ja, ich auch nicht. Also, ich meine, es ist jetzt einfach so. Und ja, es hat ihm wirklich zu denken gegeben. Und er ist immer so von geschaut und gemacht und mich aufgenommen vom Stuhl oder abgesetzt auf die Toilette wieder aufgenommen. Er hat müssen anfangen zu betten, wo er gefunden hat, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Wir haben dort noch ein tieferes Bett gehabt. Ich habe natürlich Anfangsjahr sofort ein höchstes Boxspringbett. Nur schon wegen dem Betten, oder? Habe ich das gekauft. Und ja, es hat dann schon verändert. Er ist zu Tod verschrocken.
Wenn man plötzlich unterschiedliche Rollen in einer Beziehung hat, also dir eine Weile lang als Begleitperson und ein bisschen Anführungs- und Schlusszeichen Krankenschwester, er plötzlich sehr krank, aber wird auch zum Pflegenden.
Ja.
Schmiedet einem das zusammen oder trennt es mehr?
Nein, es ist wirklich, es ist wahnsinnig schön. Ja, weil ich bin die geworden, die ihn haben müssen bitten. Eben, mir zu helfen vom Stuhl auf oder von der Toilette oder beim Anlegen. Und da habe ich schon manchmal gedacht, ui, nein, wie schnell kann ein Mensch nicht mehr viel wert sein. Ja, dann ist mir dann schon angewiesen und ich bin so froh gewesen, ist er eben der gewesen, der mir hat können helfen, ja.
Also eigentlich eine nonverbale in dem Sinn wieder Annäherung und eine Vertiefung von der gegenseitigen Liebe. Redet ihr über die Option, dass vielleicht all die Therapien irgendwann mal nicht mehr nützen?
Ja, das weiss sowohl mein Mann wie auch ich. Und er sagt ja das immer, eben wenn er von Basel zurückkommt, von dem Therapietag, von der Immuntherapie. Ich gehe dann immer am Bahnhof zu Biel abholen, ob schon, er kommt schon noch heim zu Fuß. Aber wie gesagt, er kommt heim, er zieht das Pyjama an und schläft dann sofort stundenlang. Und auch am Tag danach, wie jetzt heute zum Beispiel, ist er einfach reduziert. Mhm. Aber er sagt immer, auch wenn er zurückkommt, sagt er, ich habe dem Arzt gesagt, ich mache mit, solange es geht. Und das finde ich natürlich schon eine sehr gute Einstellung. Ja, ich weiss, er kämpft, er lässt sich nicht abkriegen, aber es ist uns schon klar, dass eben eines Tages allweg, vielleicht reagiert er dann nicht mehr auf das Medikament, dann wird eh aufgehört. Oder zum Beispiel gestern hat er den Bescheid bekommen vom PET-CT. Und da hat es geheißen, ja, die eine Seite von der Masse, also das nennen die Ärzte Tumorgebilde, das ist verkleinert, das ist so wie gut, aber die andere Seite hat es halt wieder gewachsen. Eben, es ist eine never, ever ending story.
Was macht denn das auch mit euch in eurem Alltag?
Ja, ich bin einfach dankbar, dass wir immer noch zusammen sind. Ich hätte ja meinen Mann, ich weiß nicht, vor 10, 15, 20 Jahren schon verlieren können. Und wir haben ein gutes Leben gehabt. Das Leben hat es gut gemeint mit uns. Und ich bin einfach dankbar, dass wir zusammen sind mit einer guten Lebensqualität. Es ist einfach die zwei Tage pro Woche, wo halt, das ist der Preis von dieser Immuntherapie. Aber das ist doch wirklich ein ganz mäßiger Preis, oder nicht? Und einfach die Hoffnung auch, dass wir möglichst lange noch zusammen sein können. Aber wir beide wissen, ja, es kann jederzeit eine Veränderung geben. Aber das ist ja, ich habe ja auch keine Garantie. Ich habe es ja auch erlebt vor einem Jahr. Also man ist dann schnell weg, wenn es muss sein. Und darum denke ich einfach, ja, den Alltag so können zu gestalten. Eben, wir können beide Golf spielen, also wenn es ihm gut geht. Man kann reisen zwischen den Therapien, wenn es halt nur 4-5 Tage ist. Aber das Jahr hat man jetzt zweimal können auf Prag. Das ist doch wunderbar. Und so finde ich einfach, gibt es nichts anderes, als einfach zu Danke sagen, oder?
Danke sagen und bereit sein, nicht zu jammern, sondern in dem Sinne auch probieren, die Möglichkeiten, die man noch hat, zu geniessen und nicht über die nachzudenken, die man nicht mehr hat.
Ja, das Denken ist ganz wichtig. Eben, für mich ist Dankbarkeit ist eigentlich das Schlagwort, wo dann irgendwie auch in eine Zufriedenheit sich umwandelt. Also ja, ich bin zufrieden, ich habe es ja gut. Wir lieben unsere Wohnung, es geht uns doch gut. Also von dem her, denke ich, haben wir gar nichts zu klagen. Und am Anfang weiss ich schon, wäre es mir ja lieber gewesen, mein Mann hätte ein bisschen geschwätzt oder wäre ein bisschen emotional aus sich rausgekommen oder hätte vielleicht mal gesagt, ja, es macht mir schon Angst oder wie siehst denn du das? Nein, er hat es halt nicht gemacht. Und am Anfang habe ich schon gefunden, ja, Gottfried Stutz kann da nie mal drüber reden und so. Nein, schon kurz angeschnitten, aber dann ist es für ihn erledigt. Und meine Freundinnen haben immer gesagt, ja, bist doch froh, hast nicht so eine Jammertante daheim, wo die ganze Zeit nur anklönt. Da habe ich gedacht, ja, es ist eigentlich wahr. Eben, ich habe jederzeit ins Kino, ich habe mit Freunden essen, wenn jetzt er nicht will mit oder weil er natürlich jeden Mittag ableitet für eine Stunde, zwei, das ist klar. Eben, also von dem her haben wir ja absolut keinen Einschnitt im Leben.
Es braucht aber auch die gegenseitige Toleranz, dass der Kranke nicht erwartet, jetzt nicht mehr eine Partnerin zu haben, sondern eine 24-Stunden-Krankenschwester. Ist das schon mal ein Thema gewesen?
Nein, eigentlich noch nicht. Nein. Weil er hat sich, sei es von der Operation her oder den vielen Therapien, sei es Immun, sei es Strahlentherapie, er erholt sich ja immer eigentlich wieder sehr, sehr schnell und ist ja wieder voll da. Das ist klar, eine Krankheit kann immer ein Mensch verändern, aber er gibt sich ja so Mühe, klagt nie. Also von dem her muss ich sagen, eben, ist er ein grosses Beispiel.
Eine Lehre für einen selber,
ja,
im besten Fall.
Ja.
Aber gleichzeitig stellt sich ja dann auch immer die Frage, ist eine nächste Therapie noch richtig, opportun? Was heisst das für die Lebensqualität? Wie seht ihr das?
Ja, das ist natürlich schon eine berechtigte Frage. Aber ich denke, und das sehen ja die Ärzte auch, in was für einem Zustand das er ist. Ich bin ja in dem Sinn nicht seine Nurse. Also, eben, wir führen ja fast ein normales Leben. Einfach mit dem Einschnitt von diesen zwei Tagen. Und natürlich wird man auch älter und so. Aber ich denke, solange es, soll ich sagen, förderlich ist, solange er reagiert, solange er kann ein gutes Leben eigentlich ohne Schmerzen führen kann, denke ich, ist es das alleweil wert. Und das ermöglicht uns ja auch ein Leben, eben quasi ein normales Leben.
Ist die Frage unter euch auch diskutiert worden, wenn dass man vielleicht nur noch palliativ versucht,
ja, das
zu pflegen?
Ist, ja, das weiß er auch. Also das wissen wir beide, dass solange es jetzt einfach geht mit Therapie, die Ärzte haben uns gesagt, ihr müsst das einfach anschauen wie ein chronisch Kranker. Oder? Aber es ist klar, ein Körper wird auch ausgelaugt, oder? Und dann je nach Zustand von dem Krebs, wuchert er dann oder kommt er zur Ruhe? Also ich glaube, da eher das Erste wird der Tag kommen, wo es halt dann eine Veränderung wird geben. Das sind wir uns beide bewusst. Aber er weiss dann auch, dass wir dann müssten schauen für eine Palliativstation.
Palliativ oder ist schon Exit zum Beispiel eine Option gewesen jetzt in dieser Überlegung, wie man sein Ende sieht?
Das ist jetzt eigenartig. Nein, kommt jetzt für uns nicht in Frage. Also ich bin römisch-katholisch und für mich kommt das einfach nicht in Frage. Ich denke, der Herrgott holt einen dann schon, wenn es Zeit ist. Sowohl mein Mann wie auch mich.
Wie wichtig ist jetzt für euch auch und vielleicht auch für euren Mann der Glaube?
Also, mein Mann, eben, er ist ja aufgewachsen in der Tschechoslowakei dort zumal. Da hat man ja Kirchen zugemacht. Und ist ja dann nichts mehr mit der Religion. Aber er wäre jetzt auch katholisch und, ja, er steht auch dazu. Und, er kommt auch mit mir ab und an mal in die Kirche. Das ist gar kein Thema. Das machen wir gern. Für mich persönlich, ja, ist der Glaube schon wichtig. Ja, ich kann sagen, ich bin gläubig und ich hole mir auch Kraft im Glauben respektive im Gebet. Ja, das ist so. Oder ich bete dann auch viel darum, dass ich auch Kraft bekomme. Eben meine Rolle als Begleiterin, dass ich die auch ausüben kann. Und es ist auch mein Wunsch. Also das muss ich schon sagen. Und darum hoffe ich schon, dass mich da der Chef da oben irgendwie also zulässt und mir dann auch die Kraft gibt, wenn es einmal so weit ist, dass ich meinen Mann könnte begleiten bis zum Schluss. Ja, das wäre mein Wunsch.
Wenn Sie so zurückschauen in die Verbindung zwischen euch und eurem Mann, was war so der Spirit, der als wichtigste Grundlage auch die Beziehung definiert hat?
Ich glaube, ein grosses Stück Freiheit. Ja. Ich habe das Leben lang gearbeitet. Ich wollte kein Kind. Ich wollte Berufsleben weiterkommen. Und beides damals für mich war nicht vereinbar. Ich hatte immer das Gefühl, mein Mann leidet ja schon darunter, weil ich immer auf der Piste bin. Oder wieder im Ausland und so weiter. Aber er ist auch gereist. Es hatte mal Zeiten gehabt, wo ich eine Wohnung hatte in Lugano und er in Prag und unsere gemeinsame Wohnung da in Biel. Eben, das habe ich wunderbar gefunden. Dann hat man sich alle zwei Wochen, drei Wochen getroffen, sei es in Lugano oder eben in Prag oder da in Biel in unserer. Eben, ja, es ist, ich denke schon, die Freiheit. Mein Wunsch war auch immer, dass ich mit meinem Mann alt werden kann. Und jetzt haben wir es ja doch schon recht weit gebracht. Also er 81, ich 75, ist nicht schlecht, oder?
Freiheit ist auch Basis, ein ganz grosses Grundvertrauen zueinander, ja, was so eine Beziehung überhaupt möglich macht.
Ja, das glaube ich. Wenn wir auf der Reise gsi sind, oder es hat mal ein gescherbelt, dann war immer die Frage, ja, bist du gern heimgekommen? Oder hat es gestunken? Das wäre ja möglich, oder? Ich bin ja jetzt auch kein Engel. Und nein, das war immer, immer wichtig bei uns, dass man wieder gern heimgekommen ist. Eben, und heute im Alter, da haben wir natürlich keine Zeit mehr zum Streiten. Sind einfach mehr die Nerven, die man nicht mehr hat. Aber wir werden uns das sofort bewusst, wir haben keine Zeit zum Streiten. Die Zeit ist zu kostbar, wertvoll.
Gibt es ein Ritual immer am Ende des Tages zwischen euch?
Ja, ja. Also man kann sagen, wir schauen, wenn ich jetzt daheim bin, nicht gerade im Kino oder so, aber ich bin ja jetzt meistens daheim, eben dann tun wir immer zusammen, um die 7 Uhr tun ich irgendetwas Kleines, weil wir essen am Mittag, kochen, gut. Und zu Abend gibt es dann einen Toast, irgendetwas mit etwas Kleinen, ein bisschen Lachs oder so, dann ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Prosecco. Dann nehmen wir das und nachher schauen wir zusammen die Nachrichten. Und dann noch die auf dem ARD. Weil ich finde, die sind auch interessant. Und, aber dann meistens schläft mein Mann ein. Er ist einfach müde von seinem Tag. Und dann nachher lese ich halt, ich habe Zeitungen, ich schaue Sendungen, also Polizsendungen vor allem. Eben, aber es ist einfach wichtig. Also unser Zusammenkommen ist am Mittag am Tisch, beim Mittagessen, und es ist auch wieder zu Abend. Und sonst entweder geht er in die Stadt kümmern oder ich mache irgend sonst etwas. Aber das sind die Momente, wo wir einfach zusammen sein wollen und auch gewisse Sachen können besprechen. Dann bombardiere ich ihn, dann, weil ich weiss, so jetzt ist, weil wenn mein Herr am Computer ist, entweder spielt er Schach oder er spielt Golf oder Sudoku, dann weiss ich, ich kann ja nicht stören. Also muss ich mich aufs Maul hocken. Hingegen dann so am Mittag und am Abend weiss ich so, jetzt kann ich losschiessen.
Lernt man auch jetzt aufgrund von so einer Bedrohung und einer Krankheit,
ja,
in diesem Ausmaß ist eine Bedrohung, weil sie existenziell ist, lernt man da auch offener miteinander umzugehen?
Also ich habe das Gefühl, wir sind immer offen miteinander umgegangen. Aber es ist einfach anders, weil man hat natürlich immer, wie soll ich sagen, vielleicht die Zeit von den Augen, wo dann
mal die beschränkt
ist. Also man versucht, möglichst keine Zeit mehr zu vergeuden. Möglichst mit Freunden zusammen sein, wo es ein gegenseitiger Austausch ist.
Wie wichtig sind Freundschaften außerhalb jetzt von der engen Beziehung zwischen Partnerinnen und Partner?
Also ich denke, das ist sehr wichtig. Vor allem, wir haben ja kein Kind. Und ich bin sehr glücklich. Wir haben einen sehr schönen Freundeskreis. Aber man hat das halt auch müssen pflegen und hegen. Von nichts gibt es nichts. Freunde warten nicht. Also, und das versuchen wir im Rahmen des Möglichen. Also, mein Mann kocht heute noch gern. Ich mache dann alles drum und dran. Apéro, Tischdeko, Dessert, natürlich Abwasch. Aber er geht zum Teil posten. Eben, es ist einfach wichtig, dass wir zusammenkommen können, daheim, mit Freunden, oder wir sind eingeladen, und das gehen wir auch gern. Das ist wahnsinnig wichtig, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn einmal die schwierige Zeit wird kommen, dass ich auch eben Kraft bei meinen Freunden holen kann. Da bin ich hundertprozentig sicher.
Dir hast schon überlegt, dass man bei irgendeiner professionellen Stelle sich beraten muss in so einer Situation?
Ist jetzt das in Bezug gemeint auf Palliativstation?
Oder auf einfach der kranke Krebs. Was kann ich machen? Was ist meine Aufgabe? Oder ist das für euch aus eurer Lebenserfahrung und aus der Beziehung heraus wie selbstverständlich entstanden?
Ich denke es, ja. Ich bin halt heute so weit, also schon seit einigen Jahren halt, eben, ich nehme Tag um Tag. Und ich weiss ja auch, es gibt heute so viel Hilfe, die man darf in Anspruch nehmen. Ich gehe jetzt zum Beispiel auch zu seiner Onkologin oder würde mich dort erkundigen oder einfach informationshalber, oder? Oder eben im Freundeskreis, in meiner Familie. Also das macht mir jetzt gar keine Angst. Überhaupt nicht.
Wir haben jetzt viel über euren Mann geredet und nicht, dass man das Gefühl hat, wir haben ihn jetzt ausgeschlossen, sondern er ist jetzt am Schlafen nach dieser Therapie und darum haben wir ihn jetzt nicht wollen, auch noch an den Tisch holen und plagen mit meiner ganzen Fragerei. Umso schöner ist es gewesen, jetzt, Frau Vorlich, mit euch zu reden, in dieser Offenheit, und ich glaube, mit dieser Lebenseinstellung, die ihr habt, seid ihr für viele auch ein Vorbild, wie man umgehen mit dieser schwierigen Lebenssituation. Und in diesem Sinn danke ich ganz herzlich.
Ja, ich habe zu danken. Hat mir Freude gemacht. Merci.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf eschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst, nachgefragt. Habt's gut, euer Kurt Eschbacher.